Ich bin Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin, arbeite zurzeit als persönliche Referentin der Bürgermeisterin Christine Strobel hier in München im Rathaus und bin außerdem die Vorsitzende des Vereins München ist Bunt, der sich natürlich sozusagen vom Vereinssatzung her schon mit diesem und anderen Themen, was den rechten politischen Rand betrifft, auseinandersetzt. Und außerdem bin ich Beauftragte gegen Rechtsextremismus in meinem Bezirksausschuss, das ist im Münchner Süden. Und darüber hinaus bin ich dann auch noch die Vorsitzende der bayerischen SPD-Frauen. Das heißt also, auch da ist sozusagen der Anknüpfungspunkt zum heutigen Thema durchaus gegeben. Deswegen war es für mich sehr naheliegend, auch mal einen Workshop oder ein Referat oder einen Impuls zu diesem Thema zu geben. Ja. Das Thema ist sehr weitläufig, das kann man von allen möglichen Seiten her beleuchten. Ich habe jetzt mir mal versucht, für den heutigen Abend so sozusagen ein bisschen die Positionen auch zu springen und immer so einschlaglich zu machen. Ja? Also ich kann das natürlich im Rahmen eines Vortrages, der nicht bitte 4 Stunden lang dauern soll, natürlich nicht alles sehr bis in die Tiefe und sehr ausführlich machen. Aber ich denke mir, ich habe eine ganz gute Auswahl getroffen und würde vorschlagen, dass wir, wenn ihr Fragen dazu habt, dass wir das sozusagen nach dem Vortrag machen. Dann können wir dann gerne auch ein bisschen diskutieren, außer ihr habt Verständnisfragen. Die bitte stellt gleich. Also wenn nochmal irgendwo eine Abkürzung ist, das, was ich zwar immer vermeide, aber einmal kommt sie, glaube ich, vor. Nachfragen, wenn ihr die nicht kennt oder wenn euch ein Begriff nicht geläufig ist und ich in meinem Vortrag davon ausgehe, dass es eigentlich wäre. Einfach einhaken und sagen, stopp. Also ich werde heute ein bisschen was darüber berichten, wie man so den rechten politischen Rand überhaupt definieren kann, was so seine Merkmale sind, aber auch mit welchen Strategien er vorgeht. Ich werde dann natürlich insbesondere mal so ein paar Ausprägungen zeigen bezüglich des Antifeminismus und das vor allen Dingen auch an ganz konkreten Beispielen. Also werden wir nachher nochmal ein paar konkrete Beispiele sehen und daran auch sehen, wie weit das auch schon der Antifeminismus in die sogenannte Mitte der Gesellschaft vorgedrungen ist. Ja, Merkmale am rechten politischen Rand. Nicht alle sind immer von allen rechten Gruppierungen sozusagen auch wirklich massiv gelebt. Also das fängt an mit dem christlichen Fundamentalismus. Das ist eigentlich so eine eigene Richtung. Schlägt aber durchaus auch bei anderen rechten Gruppierungen mit rein. Und krabbelt auch so ein bisschen so unter der Decke immer bei den großen Organisationen mit runter. Ein weiteres Merkmal, das vielen dieser Organisationen gemein ist, ist, dass sie, also praktisch allen, dass sie gegen das politische Establishment kämpfen, dass sie also sozusagen auch die Parteienpolitik in Deutschland stark angreifen und hier auch diskreditieren. Ein weiteres Beispiel ist ihre Ablehnung der EU. Also nicht alle sagen, wir wollen Europa abschaffen, ja, Klammer auf, aber auch nur deswegen, weil sie sonst als zu radikal schon von Anfang an gelten würden. Wenn man dann aber so ein bisschen ihre Argumentation hört, merkt man schon, dass es im Grunde nach sehr wohl eine Abneigung ist, mindestens aber der Europäischen Union. Also eine der Parteien, mit denen wir uns ja heute auseinandersetzen, die AfD, hat sich ja letztendlich an diesem Punkt sozusagen, das war für die also ein Kulminationspunkt, wo sie ganz am Anfang also wirklich aufgesaugt haben, ihre Mitglieder. Da ging es einfach um diese kritische Haltung zum Euro, immer mit dem Ziel, den Euro abzuschaffen und letztendlich damit auch die EU abzuschaffen, in dem Sinne, wie sie heute besteht. Man kann natürlich an der EU Kritik üben, das steht außer Frage. Das ist noch lang kein Merkmal, dass man irgendwie rechts stehen würde. Die Frage ist nur, welche Kritik man übt und wie man sie übt und vor allen Dingen, was daraus die Folge ist. Also wenn man heute Kritik übt, zum Beispiel daran, dass innerhalb der EU natürlich durchaus noch auch Demokratiedefizite gibt, weil zum Beispiel das EU-Parlament bis heute noch nicht eine ganz wichtige Macht hat, die eigentlich jedes Parlament normalerweise auszeichnet, wenn es demokratisch verfasst ist, nämlich dass es Gesetze initiieren kann. Ja, das kann das EU-Parlament eben genau nicht. Und das Zweite ist auch tatsächlich, dass ein Parlament sozusagen Haushaltshoheit hat. Auch die hat das EU-Parlament nicht wirklich. Das sind schon Kritikpunkte, die kann man auch nennen. Aber das ist noch lange kein Grund zu rufen, es abzuschaffen, sondern ich würde sagen, dann lasst uns das reformieren. Weil wir, glaube ich, die EU selber durchaus ein Konstrukt ist oder ein Gebäude ist, ein Leben ist, das durchaus erstrebenswert wäre, dass vor allen Dingen alleine durch die Vielfältigkeit der Länder, die dabei sind, natürlich das auch sozusagen die Vielfältigkeit auch nach außen strahlt. Und das ist, glaube ich, doch durch etwas als Gegenpunkt zum Nationalismus ein ganz wichtiges Argument. Nationalismus, rechte politische Gruppierungen tendieren sehr, sehr stark zum Nationalismus, meist zum völkischen Nationalismus. Also da ist die Nation das alles und vor allen Dingen, dass eben die Nation ist eben auch eine Volksgemeinschaft, die aus dem Blut heraus wächst sozusagen. Also im Sinne von nur die, die also schon, ich sag jetzt mal, früher nannten die Nazis sowas einen Arier-Nachweis, ja, also wenn ich lang genug deutsches Blut habe, nur dann bin ich eben auch Deutsche und nur dann bin ich sozusagen, gehöre ich natürlich auch zu dieser Gruppierung, zu dieser Volksgemeinschaft. Und dann zeichnet alle Gruppierungen am rechten politischen Rand aus, dass sie, die Soziologen sagen heute, eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ihnen inneliegt. Sie hetzen gegen Flüchtlinge, sie hetzen gegen Muslime, sie hetzen gegen Juden, gegen Sinti und Roma, gegen Homosexuelle, aber eben auch gegen Frauen. Ja, sie diskreditieren Frauen. Da ist also sehr, sehr stark der Antifeminismus auch vorhanden. Da ist auch ein sehr starker Sexismus vorhanden. Und das zeichnet alle diese Gruppierungen aus.
Können Sie konkrete Beispiele sagen, was da genau gesagt wurde von diesen Leuten?
Mache ich nachher. Bei den konkreten Beispielen, da kommen dann ein paar Zitate auch aus dem Programm der AfD und Ähnliches. Ja? Gut. Das ist aber jetzt, also diese Merkmale sind nicht nur Merkmale deutscher Gruppierungen am rechten Rand, sondern aller europäischen Gruppierungen. Also ich sage jetzt mal Hans-Christian Strache mit seiner FPÖ in Österreich, Orban mit, in Ungarn, Le Pen in Frankreich, Wilders in Dänemark, Holland, Niederlande. In Schweden gibt es das, in Norwegen gibt es. Also es gibt momentan praktisch kein westeuropäisches Land und auch bei den osteuropäischen Ländern gibt es diesen Nationalismus sehr stark, der nicht eine starke politische Rechte hat, eine wirklich sehr starke. Ja. Wenn ihr euch überlegt, vor 4 Wochen war die Frage, wen wählen die Österreicherinnen und Österreicher zum Bundespräsidenten und da waren also gerade mal 31.000 Stimmen mehr im Topf vom Van der Bellen, dem ehemaligen Grünen-Chef, gegenüber dem Hofer, der ja ein ganz klarer FPÖer ist, der insbesondere auch für die Programmatik der FPÖ auch zuständig ist. So, und dann gibt es also nicht nur diese rechtspopulistischen Parteien, sondern es gibt auch rechtsextreme Parteien, auch in Deutschland. Und die zeichnen sich durch die Merkmale aus, die ich vorher genannt habe, aber es kommt dann eben noch dazu, dass man also sozusagen nicht nur die Demokratie und die Parteien in Misskredit bringt, sondern diese Parteien, die rechtsextremen Parteien, rufen dezidiert zum Kampf gegen die Demokratie auf, also im Sinne von auch Gewalt. Sie haben ein imperialistische Ziele, das heißt also, sie beziehen sich nicht nur, wir machen das jetzt hier in Deutschland, sondern sie sagen natürlich auch, Deutsche brauchen einen Lebensraum, also brauchen wir auch nochmal bitte irgendwie außerhalb Deutschlands, das müssen wir noch alles annektieren. Und die da leben, sind natürlich dann allerdings auf keinen Fall Deutsche und entsprechend dann natürlich auch nicht mit den Rechten ausgestattet. Dann haben rechtsextreme Parteien Leben nach dem Führerprinzip, vor allen Dingen aber auch nach der Verherrlichung des Führers Adolf Hitler. Und wie ich eben schon gesagt habe, nicht nur bei der Bekämpfung der Demokratie nimmt man das Mittel der Wahl, Gewaltanwendung, sondern eben auch, wenn es darum geht, eben ihre rassistischen Vorstellungen zum Beispiel, also ihre völkische Ideologie gegen vermeintlich andere durchzusetzen. Wobei man ein bisschen aufpassen muss, ich möchte eigentlich durch dieses Nebeneinanderstellen die Rechtspopulisten nicht sozusagen etwas heiliger sprechen, als sie tatsächlich sind. Der Weg vom Rechtspopulismus zum Rechtsextremismus ist ein kurzer. Und Rechtspopulisten bereiten den Weg hin zu Gewalt. Ich sage jetzt mal, letzte Woche ist ein Schwarzafrikaner von einem Deutschen im Auto in Stuttgart durch die Stadt gejagt worden, Lauf, schwarzer Lauf, mit einer Pistole. so eine Schreckschusspistole, aber immerhin, das konnte der ja nicht wissen. Ja, irgendwie die Tage war Schlagzeile, kleines Kind ist mit einem Luftgewehr beschossen worden im Kindergarten, Flüchtlingsunterkünfte brennen. Da ist also schon der Weg hin zur Gewalt gegangen. Und das durchaus eben durch Worte, nicht durch Taten, aber durch Worte und die Politik von rechten Parteien. Und wir werden nachher sehen, dass die rechten Parteien das Spektrum schon sehr weit in die angebliche Mitte geht. Da,
ja? Wie würden Sie denn definieren, was eigentlich Populismus bedeutet? Ich höre das sehr häufig mit ganz unterschiedlichem Bedeutungshintergrund.
Ja. Also man kann es jetzt auch unterschiedlich definieren, aber also ein Merkmal populistischer Politik ist, erstens sehr zu vereinfachen. Ich mache das jetzt mal am Beispiel. Die große Problematik, die wir in Deutschland haben mit Wohnungsnot und mit manchen Menschen kriegen zu wenig Geld und da sind immer ganz spezielle Gruppierungen schuld. Oder wenn jetzt auf die Flüchtlingskrise gezogen, also die nehmen uns alle unsere Wohnungen weg, die kosten uns Milliarden an Steuergeldern, ja, und dafür kriegt dann die arme Rentnerin weniger Geld. Das ist also eine sehr, sehr einfache und vereinfachte Aussage. Und das Entscheidende ist, es ist sozusagen eine Aussage getroffen, um Ressentiments zu schüren. Mhm. Und parallel dazu, und das ist das wirklich Entscheidende, jetzt mal aus politischer Sicht heraus, sie bieten keine wirklichen Lösungen an. Sie bieten einfache Antworten, nämlich die Flüchtlinge sind schuld, aber eine wirkliche Lösung für das Problem, dass es zum Beispiel Altersarmut gibt, von der im Übrigen häufig Frauen betroffen sind, ja, dafür eine Lösung anzusetzen, außer wir machen die Grenzen dicht und Flüchtlinge kommen nicht rein, das übrigens keine Lösung sein kann, ja, und auch nicht ist. Also es werden praktisch auch keine Lösungen angeboten. Also so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Es kommt mit ein bisschen dazu, dass man natürlich auch mal das ein oder andere Tabu ein bisschen anstößt, und um das also auch ein bisschen salonfähiger zu machen.
Also nicht dem Volk nach dem Mund zu reden, sondern wie auch, sondern ich denke mir, etwas an dem Volk etwas anzubieten, was dem Volk gefallen könnte vielleicht.
Das eher, ja. Es geht schon um das Volk, also im weitesten Sinne, nämlich die stellen sich hin und sagen, wir wissen um eure Ängste, Klammer auf, die sie andauernd schüren, Klammer zu, und wir haben Antworten dafür, aber eben keine Lösungen. So, und dann sind wir eben schon bei dieses Thema aufgreifend, rechtspopulistische Strategien. Diese Gruppierungen gehen eben alle dazu da, dass sie sozusagen sich hinstellen und sagen, diese Politikerkaste, diese korrupten Politiker, die sowieso alle nur immer in ihre eigene Tasche, im Übrigen nie Politikerinnen, ne? Immer in ihrer Weise, die einfach auch ausblenden, außer Merkel. Und eben das Diffamieren von Merkel und solche Dinge, also indem sie sozusagen andere zu Reizbegriffen machen, zu negativen Reizbegriffen, stellen sie ihre eigene politische Inhalte ein bisschen stärker dar. Sie behaupten ja auch die Lügenpresse, ne? Schreibt ja nie das Richtige über sie, also der kann man nicht trauen, im Sinne von, egal was ihr über Pegida, AfD und ähnliches lest, das ist alles nicht richtig, weil das ist alles Lügenpresse. Dann ist es immer so ein bisschen eben, alles, wenn es so soziale Problemlagen gibt, eben Armut im Alter oder ähnliches, das wird immer ein bisschen drangehängt, wenn wir in Deutschland unsere Grenzen dicht machen würden und eben aus dem Euro aussteigen würden, dann ginge es uns viel besser, wir könnten es national diese Probleme alle viel besser lösen. Erstens, aber auch umgekehrt Nationalismus, die Rente und Sozialhilfe und natürlich nur den Deutschen. Also immer dieser Bezug kommt natürlich auch dazu. Dann eben Kampfansagen an eine sogenannte politische Korrektheit. Es gibt im Internet eine Homepage, die nennt sich Political Incorrect. Ja, die bezieht sich genau darauf. Die schildert also, was man ja sonst nicht sagen darf in Deutschland, nicht, weil man ja gleich als Nazi verrufen ist. Deswegen sagen wir das jetzt hier mal. Ja. Und es ist also, ich sage jetzt mal zum Beispiel eine politische Korrektheit wäre heute einigermaßen geschlechtergerecht zu sprechen und eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. So, das ist so momentan das politisch Korrekte. Oder politisch korrekt ist keinesfalls mehr Neger zu sagen oder solche Dinge eher. Das wird aber grundsätzlich angegriffen, also abgesehen davon, dass natürlich die Rechte fordert, dass also geschlechtergerechte Sprache sowieso alles Blödsinn ist, gehört auch sofort abgeschafft. wäre ein Verhunzen der deutschen Sprache, das geht gar nicht. Dann eben ein weiteres Beispiel, eben gerade für Populisten, um auf deine Frage nochmal zu kommen, was sie ja für ihr Leben gerne machen, sie brechen immer irgendwelche Tabus, ja, also die zwei bekanntesten im letzten halben Jahr war einmal von der von Storch und auch von der Petri nicht dementiert, der Schießbefehl im Sinne von, wenn die Flüchtlinge dann mal über die Grenze kommen und wir müssen sie aufhalten, dann können wir das natürlich durchaus mit Waffengewalt, sprich auch schießend machen. Das wurde dann hinterher wieder ein bisschen relativiert und habe ich ja nicht so gesagt, in einem anderen Kontext und natürlich gäbe es im Gesetz dieses und jenes. Aber man schiebt damit, man macht einfach die Diskussion auf und macht solche Parolen natürlich salonfähig. Zweites Beispiel für die Fußballfreundinnen unter uns. Jetzt ist ja gerade Europa-Fußball-Weltmeisterschaft der Männer und Gauland, ein Spitzenfunktionär der AfD, hat eben vor 2 Wochen geäußert, also im Sinne von, wer möchte schon Boateng, also einen Schwarzen als, wobei er das gar nicht auf Boateng als solches gezogen hat ursprünglich, sondern ihn eben genommen hat als Repräsentant einer dunkelhäutigen Gesellschaft oder Gruppierung. Wer möchte den schon als Nachbarn? Im Sinne von, alle, die eben ihre Vorurteile haben gegen Schwarzafrikaner, ja, die sind da gut bedient. Naja, ich will den auch nicht als Nachbarn wie Boateng, auf gar keinen Fall, einen Schwarzen, ja, Gott. Zumachen, sofort mit der Hausverwaltung reden, die muss gekündigt werden. Ja, so. Auch da gab es riesen Gegenwind, es wurde aber nur sehr geringfügig relativiert und letztendlich steht er dazu und sagt, natürlich, er hat ja gemeint eben, dass die Gesellschaft, die Deutsche eben Afrikaner nicht zu ihren Nachbarn haben wollen. Ja, es wäre ja gar nicht gegen Boateng gewesen. Ja, und er wusste gar nicht, dass er Deutscher ist. Ja, nicht alle Schwarzen sind nicht Christen. Ja, und dann ist also ein ganz beliebtes Mittel ist eben die Konstruktion von Feindbildern. Ich sage jetzt mal im Zusammenhang mit dem Verstoß auch gegen politische Korrektheit. In der Regel wird heute nicht mehr von Asylanten gesprochen, weil das eben mal so ein Feindbild war und auch als solches dieser Begriff kommuniziert wurde und auch sehr stark verankert ist in der deutschen Sprache. Also politisch korrekt sagt man heute Asylbewerber, Asylbewerberin. Da muss man auch mal drüber nachdenken, ob man das wirklich die Sprache immer den Rechten überlässt. Da kann man dann auch mal diskutieren. Aber das sind solche Feindbilder, die sie etablieren. Ja? Sie reden immer von Asylschmarotzern, von Asylanten. Ja? Also wer sich mal die Anträge im Münchner Stadtrat des Karl Richter, der für die sogenannte Bürgerinitiative Ausländerstopp im Münchner Stadtrat sitzt, eine Tarnorganisation der NPD, Wer sich mal diese Anträge durchliest, der liest eben permanent von irgendwelchen Asylanten, ja, und natürlich auch von irgendwelchen Schwulen, wobei da schwul tatsächlich als Schimpfwort ausgegangen wird. Und meistens verwendet er das Wort dann doch lieber im Sinne von homosexuell, weil man sich dann ja nicht, also in der Sprache benutzt er schwul als Schimpfwort, aber wenn es sozusagen bei den Anträgen ist, dann benutzt er explizit das Wort homosexuell, weil er sich sozusagen als völlig neutral darstellen möchte und der auf gar keinen Fall einer ist, der also hier irgendwelche homophoben Ansätze hätte. So, dann ist natürlich so ein ganz bekannter Begriff, ist eben linker Mainstream, was sehr häufig gemacht wird. Das passiert zurzeit sehr vielen grünen Politikern, dass sie als schwule Kindermissbraucher betitelt werden. Ihr wisst vielleicht, dass die Schwulen dass die Grünen ein kleines Aufklärungsproblem hatten, weil sie vor 25 Jahren einige Pädophile bei sich in den Reihen hatten, die also dann auch pädophile Ansätze in dem Grundsatzprogramm der Grünen unterbringen wollten. Und ich sage jetzt mal, die Grünen haben sich da ein bisschen schwer mitgetan, diese Sache aufzuklären. So, und das ist natürlich sozusagen dann auch immer ein Ansatzpunkt, die Grünen als schwule Kindesmissbraucher zu titulieren. Ich erlebe es häufig, ich persönlich sozusagen in meiner Funktion als Vorsitzende von München ist Bund, sehr, sehr häufig, dass also auf unserer Facebook-Seite von irgendwelchen rot-grünen Schwerl und rot-grünen linken Faschisten gesprochen wird. Also wir werden schon immer auch kräftigst beschimpft, nicht? Also dann durchaus mit Begriffen, die in dieser Szene dann auch sich etablieren. Ein Begriff dieser Feindbilder ist, sage ich mal, der Begriff Gender oder Gender-Wahnsinn. Da komme ich nachher nochmal drauf und erläutere das noch ein bisschen näher. Und was also auch eine sehr starke Strategie ist, das geht so ein bisschen einher mit diesem Tabubruch, das ist die Radikalisierung des Wortes, habe ich das genannt, im Sinne von, dass eben unheimlich viel Hassmails geschrieben werden. Ja? Also solchen Leuten, die so ein bisschen sich stärker gegen sie engagieren oder in der Öffentlichkeit auftreten, kriegen mordsmäßig viele Hassmails und Posts auf ihren Facebook-Seiten. Ein gutes Beispiel ist da die Dunya Halali, die Journalistin, die Fernsehjournalistin, die wirklich aufs Übelste beschimpft worden ist per E-Mail und in Facebook-Posts. Aber auch, gerade wenn es sozusagen ein bisschen ums Antifeministische geht und um die Positionierung gegen Frauen und um den Kampf gegen Frauen, ich sage jetzt mal, lest mal Spiegel Online, wenn es da irgendeinen Artikel, irgendeinen zum Thema Gender, Frauen, alles Schwarzer, der Aktion Hashtag ausnahmslos, der dazugehörigen Journalistin Bitscherek, da müsst ihr euch mal die Posts dazu anschauen. Ja. Es ist ein Wahnsinn, was da an Hass, an Häme, an Diskreditierung, an Bedrohungen wirklich auch veröffentlicht wird. Nicht immer sozusagen im Sinne der unter der Anonymität. Bei Spiegel Online könnte man ja noch anonym sein. Bei Facebook machen es die Leute tatsächlich häufig unter ihrem Klarnamen. Und sie scheuen sich da überhaupt nicht. So, dann zum Thema, definier mal Antifeminismus. Das ist auch eine sehr, sehr schwierige Sache. Ich will da auch nicht zu wissenschaftlich oder sowas werden. Ich würde es einfach mal sozusagen kurz fassen und sagen, es ist ein Bekämpfen von ganz elementaren Forderungen der zweiten Frauenbewegung. Das war einmal die Forderung nach der sexuellen Selbstbestimmung. Es war die Forderung nach der internationalen Frauensolidarität. Das ist ja heute auch immer noch ein ganz großer Punkt. Viele von uns engagieren sich ja sicherlich auch in der internationalen Frauenbewegung. Es gibt dann zurzeit ist wieder gerade in Nairobi eine große Konferenz, Frauenkonferenz auch. Da geht es nochmal auch um Entwicklungszusammenarbeit, früher hieß das mal so Entwicklungshilfe, weil ja Frauen, sag ich mal, außerhalb Deutschlands noch größere und in den sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländern noch größere Diskriminierung und noch einen geringeren Stellenwert in der Gesellschaft haben als bei uns. Und eine große Forderung der zweiten Frauenbewegung war natürlich auch die Gleichberechtigung von nicht-heterosexuellen Lebensgemeinschaften, beziehungsweise Lebensentwürfen. Und genau an diesen Punkten setzt eben der Antifeminismus an und genau an diesen Punkten wird also sozusagen dagegen agitiert. Und dazu wird vor allen Dingen ein Begriff verwendet oder instrumentalisiert und sozusagen als Code eingesetzt, nämlich der Begriff Gender. Und ich kann mich gut erinnern, als wir letztes Jahr mal darüber gesprochen hatten, dass ich gerne sozusagen so einen Vortrag hier halten würde, und dann fiel mal auch das Wort Gender Mainstreaming. Und ich sage jetzt mal, das ist ja ein Begriff, der durchaus auch in der Frauenbewegung ausgesprochen differenziert und sogar ambivalent betrachtet wird. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das jetzt auseinanderzusetzen, weil du eben auch gesagt hast, Gender Mainstreaming ist ja auch nicht wirklich das Highlight, kann man so sehen, muss man darüber diskutieren. Aber dieser Begriff Gender, der schimpft zwar auch mal, das werden wir nachher sehen, auch gegen Gender Mainstreaming, aber die sehen ja nicht die eigentliche Definition von Gender Mainstreaming, sondern die definieren diesen Begriff völlig um. Und die haben sozusagen Gender nur als ein Schimpfwort kodiert und da geht es eben darum, dass alles, was mit Gender zu tun hat, ja, bedeutet, oder wer sich für Gender einsetzt, der will also sozusagen eine überbordende Gleichstellung der Frauen, ja, der hat irgendwelche sehr in Augen der Rechten sehr krude Vorstellung von Familie, sicherlich nicht die Vorstellung dieses Leitbildes Vater, Mutter, Kind. Und das hat auch wieder ein bisschen was sozusagen mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dieser völkischen Ideologie zu tun. Ja? Also diese deutsche Familie ist ja die Keimzelle dieser Volksgemeinschaft. Ja? Also ohne Vater, Mutter, Kind gibt es halt auch mehrfach, gibt es halt eben auch keine Volksgemeinschaft. Dann sieht die Rechte ja die große Gefahr der Homosexualisierung der Gesellschaft. Also ich sage jetzt mal, alle heterosexuellen Frauen hier im Raum laufen größte Gefahr, dass jetzt von meiner Homosexualität angesteckt werden. Und ich verspreche euch, wenn ihr nach Hause geht, lasst ihr euren Mann links liegen, ne, und sucht euch die nächstbeste Frau. Ja, also solche Vorstellungen haben die. Ne? Also deswegen ist natürlich die Gefahr der Homosexualisierung extrem groß, weil eben Homosexualität ansteckend ist. Nicht? Also nur, weil ihr mir zugehört habt, seid ihr das dann schon hinterher. Also das ist so ein bisschen das große Problem. Und sie gehen sozusagen einher immer mit sogenannter Sexualisierung von Kindern im Sexualkundeunterricht. Also die Rechte behauptet ja immer, dass also schon im Kindergarten Sexualunterricht stattfinden würde, der explizit sozusagen indoktrinieren würde, dass es eben sozusagen die Homosexualität das Normale und nicht die Heterosexualität ist, dass eine Ehe sowieso für die Katz ist und dass die Geschlechterrollen völlig aufgelöst sind und damit natürlich auch eine Geschlechteridentität. Wir sind uns aber einig, dass es Menschen gibt, die sich, selbst wenn sie es vom Chromosomensatz her wären, nicht dem Geschlecht zugeordnet sehen, das ihr Chromosomensatz gerade abbildet. Also Chromosomensatz wissen wir, ne? VXX und Mann XY, ja? Vom Chromosomensatz her. Und es gibt eben viele, die XY haben und sagen, ich fühle mich aber als Frau, ich bin eine Frau, entsprechende Geschlechtsanpassungsoperationen machen und ähnliches, damit sie eben auch nach außen das darstellen können. Und umgekehrt, es gibt Menschen, die sagen, ja, mein Chromosomensatz sagt da eigentlich gar nichts dazu, das gibt es nämlich auch. Ja. Und wie fühle ich mich? Das ist immer auch eine Frage, welches Geschlecht möchte ich haben? Darüber muss man diskutieren. Jetzt kann man als Biologin vielleicht sagen, ich orientiere mich aber nur an diesen beiden Chromosomen und fertig. Aber das Problem ist, dass die Rechte den Begriff Gender einfach okkupiert. Und zwar nach ihrem Sinn. Und ich sage jetzt mal etwas platt gesagt und Ihnen natürlich extrem entgegenkommt, dass innerhalb der feministischen Bewegung es unterschiedliche Ansätze und Sichten zu Gender gibt. Ja? Die man, ja, also ich kann das als...
instrumentalisiert von Teilen der feministischen Bewegung. Die nehmen ja die feministische Bewegung nicht wirklich wahr, die Rechte, die überhaupt nur solche
sind. Ja, aber sie nehmen auch... Gut, also ich will das jetzt auch nicht zu tief führen, aber sie nehmen genau auch diese kritische Auseinandersetzung eben auch an, diffamieren sie dann auf der anderen Seite wieder, dass sie auch nicht wissenschaftlich wäre und ähnliche Dinge. Aber letztendlich speisen sie sich auch daraus, dass es eben innerhalb der Frauen oder innerhalb der Frauen, ich will jetzt gar nicht das innerhalb des Feminismus sehen, eben auch unterschiedliche Diskussionen gibt und unterschiedliche kritische Positionen zu dem Begriff Gender. Aber das hat nichts damit zu tun, letztendlich, sie benutzen es nur als Codewort. Ja. Ja? So, also das muss man einfach so sehen. Aber es spielt eben halt eben auch in die Hände. Wobei ich nicht sagen will, dass es deswegen die Diskussion nicht geben darf.
Das wird gehört.
Ja, das darf ja nicht die Folge sein. Gut, aber jetzt kommen wir nochmal eben zu einem dieser Begriffe, wo der Begriff Gender Mainstream, Gender drin ist, nämlich der Begriff Gender Mainstream, der ja eine Zeit lang auch sehr populär war. Auch hier hat man sich eben die Diskussion und die unterschiedliche Kritik am Gender Mainstream letztendlich auch mit zunutze gemacht und definiert den Begriff einfach um und sagt, naja, das ist irgendwie so ein total verqueres sozialistisches Projekt, das vor allen Dingen die Menschen, also so, sozusagen die Geschlechter, die natürliche Ordnung der zwei Geschlechter aufheben will. Nicht? Es gibt nun mal nur Mann und Frau, ja, und nichts anderes. Und die sind eben nicht gleich, sondern unterschiedlich. Das definieren sie so ein bisschen dazu. Und Birgit Kelle, auch eine sehr bekannte Antifeministin, hatte mal sozusagen in einer Einladung zu einem Kongress geschrieben, mit Gender Mainstreaming werden irrwitzige Summen Geldes verschleudert, weil das ja eigentlich ein Konzept war, auch der Bundesregierung sozusagen, und da natürlich schon auch Geld. Ja, auch, aber jetzt bleiben wir mal in Deutschland. Also EU, ja, aber eben auch der Bundesregierung, damals unter einer der ersten Monate von Gerhard Schröder auch nochmal eingesetzt. Und also werden irrwitzige Summen des Geldes verschleudert. Das Ziel ist die Zerstörung der Familie, sagen die. Ja, also so. Wenn man sich anschaut, dass Gender Mainstreaming eigentlich nur sagt, eigentlich, wir schauen uns jetzt mal an, wofür Geld für wen ausgegeben wird, ja, und letztendlich welche Wirkung es hat und ob beide Geschlechter, in dem Fall wird tatsächlich von zwei Geschlechtern, nämlich von Männern und Frauen ausgegangen, auch gleichermaßen sozusagen letztendlich davon profitieren. So, also es ist eine ganz kurze Definition. Aber das ist ja nun was völlig anderes wie mit dem Ziel der Zerstörung der Familie. Aber auch hier wieder, ihr seht, der Bezug auf die Familie, ja, also immer diese Keimzelle der Volksgemeinschaft. Ja. Und deswegen ruft Birgit Kelle eben die Eltern zum Widerstand auf. Das tut sie auch, wenn es darum geht, eben um diese Frühsexualisierung. Ja? Also könnte ich erinnern, diese Diskussionen, es fiel ja schon der Begriff besorgte Eltern, es kommt nachher auch nochmal als Beispiel, die Diskussionen in Baden-Württemberg um neuen Lehrplan und ähnliches. So, ein anderer Begriff ist Gender Terror zum Beispiel. Ja, da hat sich 2009 eine Initiative gegründet, die nennt sich Raus aus den Köpfen, ja, Gender Terror abschaffen. So, und wenn man sich diese Initiative etwas genauer anschaut, dann sieht man halt, dass das Aktivistinnen und Aktivisten sind Freie Kräfte Thüringen. Das ist also eine rechtsradikale Gruppierung, die, glaube ich, im Übrigen mittlerweile auch verboten ist. Und der Mädelsring Thüringen, das ist eine Frauenorganisation der NPD in Thüringen. Also, ja. So, und dann nochmal ein Zitat dazu, auch zu diesem Thema Gender und Diffamierung. Die Entmannung ganzer Generationen wird das Ende der freien Menschheit einläuten. Eine verweichlichte Männerschaft, Frauen, die keine Mütter mehr sein wollen, und eine suchtkranke und auf Konsum getrimmte Jugend werden sich sicherlich nicht gegen eine weitere ökonomische und politische Unterwerfung wehren. Und darauf bauen die Gender-Strategen. Ja, also auch hier im Übrigen wieder der Bezug auf die Familie, nicht? Also Mann, ja, der starke Mann, ja, heterosexuell natürlich, und die weibliche Frau, die eigentlich die Mutter oder die fürsorgliche Frau, die eigentlich die Mutter ist in der klassischen Familie, der Volksgemeinschaft. Hast du gelesen?
Ja.
Nein, weitermachen. So, und dann kommen wir mal zu einem Beispiel von solchen rechten Gruppierungen, mittlerweile ja eine Partei seit 2013. Ich hatte vorhin schon gesagt, gegründet haben sie sich eigentlich ursprünglich. Einer der treibenden Kräfte war Bernd Lucke und seine Professorenkumpanen, basierend auf ihrer grundsätzlichen Kritik gegen die EU und gegen den Euro. Aber Lucke hat natürlich nicht gescheut, weil er wusste, dass also sozusagen eine Kritik gegen den Euro und die EU natürlich auch immer Deutschnationale und Nationalisten anzieht, da auch die Tür sehr weit aufzumachen für diese Leute. Die Rache folgte auf dem Fuß, nämlich letztes Jahr ist er einfach abgesetzt worden, nämlich genau von diesen Strömungen. Ja? So. Große Rolle spielen derzeit, sag ich mal, vier Namen, und zwei davon seht ihr hier. Das ist einmal Beatrix von Storch, die eigentlich aus dieser christlich-fundamentalistischen Ecke kommt, ja, hat große Beziehungen auch zu der Ecke immer noch, ist da auch noch sehr aktiv. Die lästert also in einer Tour gegen Homosexuelle, gegen Muslime, eben gegen diesen Gender-Wahn, und tritt eben auch auf Kundgebungen der bewegten Eltern auf. Da erzähle ich nachher nochmal was dazu. Das ist also eine Gruppierung, die sich sozusagen speist aus der grundsätzlichen Kritik aus Frankreich. Da ging es also auch darum, als es in Frankreich vor 2 Jahren große Widerstände und Demonstrationen gab gegen die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Und dann zum anderen eben Frauke Petri. Hier jetzt mal ein Zitat, weil vorhin irgendjemand Beispiele haben wollte. Also sie sagt, hat mehrfach schon gesagt, Mann und Frau sind nicht gleich. Auch wenn die Genderforschung das behauptet, also auch hier wieder dieser Schlenker Richtung Gender, ja, also schon davon, diese Genderforschung zu diffamieren auch. Ja, und eine ihrer Wahlkampfforderungen ist tatsächlich mindestens die Dreikind-Ehe und vor allen Dingen auch die Verschärfung des Abtreibungsrechts, also hier auch ganz klar gegen die Selbstbestimmung der Frau agierend. Ich sage jetzt mal, eine der großen Errungenschaften der zweiten Frauenbewegung war bitte Paragraph 218. Und je nachdem, wo man nachlesen kann und wo man was hört, im Parteiprogramm, das jetzt verabschiedet haben, sagen sie nur eine Verschärfung dieses Abtreibungsrechts bzw. einen weitaus stärkeren Schutz des ungeborenen Lebens. Sie fordern dann noch nicht die Abschaffung 218 auf dem Papier, aber natürlich in ihren Reden auf diversen Veranstaltungen sehr wohl. Ja, die AfD selbst ist also ein Männerbund, würde ich jetzt mal sagen, und extrem frauenfeindlich, eben auch antifeministisch. 85% aller Mitglieder sind Männer bei der AfD, und ähnlich ist auch das Verhältnis der Mandatsverteilung. Also 85% aller Mandate, die die AfD mittlerweile hat, liegen in Männerhand. Also Frauen haben da auch da praktisch keinen Zugriff auf die Macht oder an der Macht. Die haben per Satzung verboten, dass es eine Frauenarbeitsgemeinschaft in ihrer Partei gibt. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin die Landesvorsitzende der SPD-Frauen, also eben der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, also wäre ich bei der AfD. Es gab einige Gruppierungen und als es dann diese Satzung gab, mussten sie sich auflösen und jetzt steht tatsächlich also ein Verbot der Gründung so einer Arbeitsgemeinschaft in der Satzung. In ihrem jetzt verabschiedeten Programm von Stuttgart steht also klar drin, keine Förderung von Frauen- und Gleichstellungsprojekten und Abschaffung der Genderforschung. Also das ist eine ganz konkrete Forderung aus dem Parteiprogramm, das sie am 1. Mai, also vor jetzt 6 Wochen, verabschiedet haben. Die Forderung, keine Förderung von Frauen- und Gleichstellungsprojekten sowie die Abschaffung der Genderforschung stehen im derzeit aktuellen Parteiprogramm. Klare Forderung in dem Programm, Abschaffung der Quotenregelung. Gut, das heißt ja nur bedingt etwas, ja, weil es die Frage, ob es beschlossen worden ist, aber ja, es ist, diese Punkte sind beschlossen worden. So, und dann eine Äußerung, das steht so nicht drin, aber eine Äußerung, die mehrfach gefallen ist, dass Frauenhäuser schuld sind am Zerfall der Familie.
Juhu!
Bravo! Ja, ja, genau. Du bist schuld, dass die deutsche Familie... So, und dann hatte ich vorhin schon mal gesagt, eben im Zusammenhang mit der Kritik am Abtreibungs-, also am Paragraph 218, auch das steht im Übrigen tatsächlich in dem Wahlprogramm drin, dass eben der Schutz des ungeborenen Lebens vorgeht, ja, im Sinne von, wir müssen also bei dieser, ich sag's jetzt mal, Zwangsberatung vorher, muss eben größten Wert auf den Schutz des ungeborenen Lebens gehen, sprich, es muss auf die Frauen eingesprochen werden, dass sie halt bitte Abstand nehmen von dem Schwangerschaftsabbruch. Und dann wollen sie natürlich, also nochmal zu dieser Drei-Kind-Familie, eine Familie ist am besten und optimal, wenn sie 3 Kinder hat. Weil nur so können wir ja auch im Übrigen das Aussterben der deutschen Rasse ja verhindern. Ja? Also wir wissen ja seit vielen, vielen Jahren, hören wir ja immer die Statistik, dass die Deutschen aussterben, ne? Weil die Frauen zu wenig Kinder kriegen. Also, erstens verweigern sich heute vor allen Dingen Männer. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite weigere ich mich natürlich so ein bisschen zu sagen, also wir brauchen 3 Kinder pro Familie und überhaupt die Frau soll dazu, um das durchzusetzen, natürlich zu Hause bleiben, die steuerlich begünstigt sein, ja, damit sie eben zu Hause bleiben kann, um sich um die Kinder zu kümmern. Also erstens kann man auch Kinder kriegen, ohne dass man permanent zu Hause bleibt, aber zweitens sehe ich darin vor allen Dingen auch so ein bisschen ein Reduzieren der Frau auf ihre Gebärmutter. Natürlich, also wir werden da reduziert auf unsere Gebärmutter und ja, und dann wird auch das Abtreibungsrecht wieder verschärft werden. Das ist ganz klar. Ne? Als ob das was daran ändern würde, nur nebenbei. Aber dann hier mal so ein Beispiel der Jungen Alternative Deutschland. Es gab ja mal so eine Aktion, ich bin Feministin und dann weil. Ne? So, und die AfD meinte natürlich, ja okay, also da machen wir eine Gegenaktion. Ist ja jetzt per se noch nicht so schlecht. Also ich meine, bitte, jeder darf hier seine Meinung äußern, aber es ist halt ein Beispiel dafür, ne? Ich bin keine Feministin, weil jetzt, und dann kommen so saublöde Sprüche, mir gerne die Tür aufhalte und in die Jacke helfen lasse. Intellektuelle Flughöhe, ja, also ja, schon gar nicht mehr Männer, die einem das Abendessen zahlen, ja, weil sie geizig sind. Nein, also Scherz. Gut. Auch ein Beispiel dafür, dass sie eben in den sozialen Medien auch sehr stark sind. Die Junge Alternative für Deutschland ist da auch richtig heftig unterwegs. So, dann hatte ich vorhin schon mehrfach, kam so dieser Begriff, die besorgten Eltern, mit so einer Demo für alle. By the way, heute habe ich erfahren, dass also die in zwei Wochen, in München wieder eine Demo machen wollen. Ja, sie trauen sich wieder. Jetzt muss ich aufpassen, die Zahlen nicht durcheinander bringen. 2014 gelang es ihnen. Da war Karl Richter auch mit dabei, also jener Karl Richter, von dem ich vorhin schon erzählt habe, der Nazi, also dieser NPD-Politiker, Funktionär, also irgendwie stellvertretender Vorsitzender Bayern und solche Sachen, oder Vorsitzender Bayern gewesen. Der war da mit in der Gruppe und hat dort auch gesprochen. Ich habe das selber gesehen, ich war dort bei den Gegendemonstrantinnen. 15, jetzt muss ich aufpassen, wir haben jetzt 16, genau. 13 haben wir es verhindert, da hat München Ispund zu einem Gegenprotest aufgerufen. 15 hätten sie kommen wollen, da haben wir zum Gegenprotest aufgerufen, da sind sie nicht gekommen, weil sie ja wussten, dass da eben richtig was entgegengeht, wenn der Münchenbund und andere Gruppierungen zum Gegenprotest aufrufen und jetzt in 2 Wochen wollen sie eben wieder kommen. Das ist alles ein bisschen schwierig, weil zurzeit so wahnsinnig viele Aktionen in München sind, insbesondere, sage ich mal, bis vor 4 Wochen, wir auch noch jeden Montag gegen Pegida und AfD marschieren mussten. Also, aber trotzdem werden wir sicherlich irgendwie einen Gegenprotest auf die Beine stellen und organisieren. Ich habe es nicht im Kopf. Ich muss nachher einfach bei meinen E-Mails nachschauen, dann kann ich sagen. Die Route ist schon bekannt. Also ich weiß einen Punkt, weil dann ist bei mir sofort, sind sämtliche Lichter angegangen. Auf jeden Fall ist ein Punkt mit auf der Route, ist der Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Ja, also, und das wird... Ja, ja nochmal, auch jetzt will ich nicht zu tief gehen, aber genehmigt bekommen kriegt man nicht, wenn man eine Demo anmeldet, ist sie angemeldet. Und sie zu verlegen oder zu verbieten oder einzuschränken, ist eine ganz schwierige Sache. So, was man hier so sieht, nicht? Stoppt Gender-Ideologie und Sexualisierung unter Kinder. Ne? So, und Ehe und Familie vor. Also wie gesagt, das Ganze ist auch dieses Logo, das ist entstanden eben in dieser Protestbewegung in Frankreich gegen die sogenannte Homo-Ehe. Und das haben natürlich die Rechten in Deutschland aufgegriffen. Ja? Und versuchen da immer, also haben immer sehr, sehr viele Frauen mit bei diesen Demos dabei und haben auch immer wahnsinnig viele Kinder mit dabei. Ja? Also sozusagen wieder der Schutz der Kinder, nicht? Also wird da vorgeschoben und letztendlich ist es natürlich Menschenfeindlichkeit pur. So, dann nochmal, auch nochmal eine andere Darstellung oder Diffamierung, eben da heißt es jetzt dann Gender-Ideologie, also wie gesagt, ob die jetzt Gender-Wahn sagen, Gender Ideologie oder so, es geht immer um den Begriff Gender als Code gegen wir diffamieren jetzt und das ist etwas Abfälliges. So, nur ist es jetzt diesmal eben nicht die AfD oder irgendwelche neue Rechte oder der Dritte Weg oder wie die Nazi-Organisationen zurzeit alle heißen, sondern es ist CSU-Basisbewegung für Werte und Freiheit. Ja? So, und dann, wenn es hier eben, sie fordern eben auf, dieser konservative Aufbruch, es ist so eine konservative Gruppierung innerhalb der CSU, das an sich ja schon, durch die Gender-Ideologie verursachte Sprachmanipulation zu unterbinden. Ich habe das vorhin schon angesprochen gehabt, also die gendergerechte Sprache ist also eine Sprachmanipulation durch die Gender-Ideologie, nicht? Und die sollte unterbinden worden, also das muss alles weg. Binnen I und Unterstrich und Sternchen ist ihnen sowieso suspekt, ja, also das benutzen sie ja eh nicht. Und ja, und der Schrägstrich die, das verkompliziert ja nur die Sprache und unsere gute deutsche Sprache muss halt erhalten bleiben. Ja, so, also das ist so mal ein CSU-Papier gewesen und jetzt würde ich euch gerne noch einen Text vorlesen. Ich lese ihn vor, weil ich immer nicht so weiß, ob man es lesen kann. Unsere 2000 Jahre alte Kultur, und dann kommt irgendwie ein Blabla, und die überragende Mehrheit der Familien des naturgesetzlich abgesicherten Modells der Ehe, nicht preiszugeben für willkürliche Modelle von Teilfamilien und Sonderformen, das wird Frau wohl doch noch ablehnen dürfen, ohne sich in der Demokratie den Hass der neuen, etwas verqueren, ansetzenden Elite zuzuziehen. Wir unterstützen die saarländische Ministerpräsidentin in allen ihren Äußerungen, Kramp-Karrenbauer war das damals, in allen ihren Äußerungen, denn während die Fahimi-Entrüstung, das war die damalige Generalsekretärin der SPD, noch nicht mit getrockneter Tinte geschrieben ist, fordern ihre Kampf- und Gendergenossinnen schon den neuen Titel für Vater und Mutter, die in der Konsequenz ihres schrittweisen Kulturkrieges künftig Parent oder Elter heißen sollen. Wehret den nächsten Schritt, weil er nichts als Libertinität bringt, alles andere als die Freiheit, anders zu sein, sondern den Zwang, gleich zu sein. Was soll das? So, also ich musste zugegebenermaßen auch Libertinität erstmal nachschlagen. Das ist nämlich ein Begriff gewesen, der zur damaligen Zeit noch nicht verwendet worden ist. Es gibt mittlerweile eine Zeitschrift, die sich an den Begriff orientiert, aber das ist nochmal was anderes. Das heißt sozusagen eine zügellose Lebensweise. Das war eben, die Kramp-Karrenbauer hatte sich damals eben gegen die Ehe für alle ausgesprochen. Das war also sozusagen der Aufhänger. So, und dann ist immer die große Frage, wer hat sowas wohl gesagt? Vorstellungen, Ideen? Goppel, Sohn des damaligen Ministerpräsidenten, ne? Aber eben Chef dieser konservativen Aufbruchs, der auch, du müsstest das ja gesehen haben, wenn du so in der letzten Woche ein bisschen recherchiert hast, da gab es ja auch vor 2 Jahren eine Talkshow mal mit ihm und die von Storch. Der ist da also sehr viel aktiv auch und sehr viel unterwegs, auch in den Medien und wird eben auch eingeladen, ja, so, und äußert sich da sehr häufig. Es gab mal, auch wieder zum Thema Gender Mainstreaming, nochmal, man kann dazu stehen, wie man will. Die CSU hat da mal eingeladen, die damalige Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt München, Michaela Pichelbauer, ich habe mir sagen lassen, es war eine wirklich ganz fürchterliche Veranstaltung, weil man sie also wirklich weit über den normalen politischen Diskurs hinaus also wirklich angefeindet hat. Und das war eine CSU-Veranstaltung. Im Prinzip geht es da auch so. Die setzen sich in ihrem Leben nicht wirklich mit Gender Mainstreaming auseinander. Also, die Frau kennen wir auch. Ne? Die war mal Frauenministerin. Heißt Christina Schröder. Die ist Mitglied der CDU, tritt übrigens nicht mehr an. Ja? Also die ist nicht mehr im nächsten Deutschen Bundestag vertreten. Aber sie ist eben auch aktives Mitglied. So, und das sind eben die selbstständige evangelisch-lutherische Kirche. Ist eben eine Vereinigung, die sehr wohl auch eben antifeministisch ist. Die zitieren zum Beispiel das Verbot, Frauen das Pfarramt führen zu lassen. Übrigens in einem der baltischen Länder lässt man jetzt die Frauen eben auch nicht mehr das Pfarramt machen bei den Protestanten. Das Verbot, Frauen das Pfarramt führen zu lassen, wird damit begründet, dass man zeitgenössische Wandlungen wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau ignorieren müsse. Da im Neuen Testament die Kirche den Männern zugeordnet wird. Das zitieren sie an der einen oder anderen Stelle, also unter anderem eben diesen Brief an die Korinther, in dem sie sagen, ein Weib lerne in der Stille mit aller Untertänigkeit, ein Weibe aber gestatte ich nicht, dass sie lehre und auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern still sei. Das heißt also, die Frau hat sich eben immer grundsätzlich unterzuordnen und darf auch nicht lehren. Eine ehemalige Bundesministerin, ja, so, die sich für Frauen einsetzen sollte. Im Übrigen wissen wir auch, dass diese orthodoxen und christlich-fundamentalen Strömungen auch natürlich ganz, 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 ganz große Schwierigkeiten mit dem Islam haben. Ja? Und diese Frau war aber auch in runden Tischen dabei als Bundesministerin und sollte sozusagen die Verständigung mit dem Islam koordinieren. Ja? Also natürlich schwierig. Das war so ein ganz kurzer Abriss.